Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger.
NZZ Akzent.
Hallo Stefanie.
Hallo.
Momo, ich muss zugeben, das war für mich bis vor wenigen Jahren einfach ein wundervolles Kinderbuch. Und dann habe ich erst gecheckt, das ist ja auch etwas sehr Feines zum Essen.
Genau, ja. Ich habe diese Momos auch erst vor ein paar Jahren entdeckt. Also das sind ja diese gefüllten Teigtaschen aus Tibet. Sind vielleicht nicht ganz vergleichbar mit Pizza oder Kebab, aber sie sind auf jeden Fall ein beliebtes kulinarisches Importprodukt und nicht mehr wegzudenken, zumindest hier in Zürich.
Wie kommt denn das?
Das hat sicher auch mit Tenzin Tibazang zu tun, dem erfolgreichen Zürcher Momos-Unternehmer und Verkäufer.
Die Momos haben aber schon so, irgendetwas Spezielles.
Er ist 33, sehr offen, spricht fließend Tibetisch und Zürichdeutsch. Mhm. Und als ich ihn getroffen habe, hat er mir erzählt, dass Momos für ihn viel mehr als nur ein Geschäftsmodell sind.
Also ich kenne keine Tibeterin oder Tibeter, wo Momos nicht für irgendwelche Freunde gekocht hat.
Tenzin fühlte sich lange zerrissen. Er hat sich gefragt, bin ich jetzt Tibeter oder bin ich schon Schweizer? Und die Momos halfen ihm, hier eine Brücke zu schlagen.
Wie die Suche nach kultureller Identität auch über den Magen gehen kann, erzählt Redaktorin Stefanie Gaminada über die Geschichte des Momo-Unternehmers Tenzin Tibazang. In der Schweiz ist er Teil der größten tibetischen Diaspora Europas. Ich bin Marlene Oehler. Stefanie, also Momos und tibetische Kultur, das gehört zusammen wie Fondue und die Schweiz.
Ja, das kann man so sagen, vielleicht sogar noch etwas mehr. Das heißt auch, Momos seien das inoffizielle Nationalgericht der Tibeter. Mhm. Sie sind im ganzen Himalaya-Gebiet verbreitet und in jeder Familie in Tibet werden sie gemacht. Das heißt, sie werden vor allem zu speziellen Anlässen aufgetischt, also immer dann, wenn Besuch kommt. Mhm. Die Momos sind relativ aufwendig zu machen und deshalb werden sie auch als Zeichen der Wertschätzung gesehen. Die werden dann so ausgeschnitten und mit Gemüse oder Fleisch gefüllt und dann ganz liebevoll zu einem Päckchen zusammengefaltet. Oder es gibt auch diese Halbmondförmchen. Mhm. Und jeder Tibeter weiß, wie das geht. Das ist eine richtige Familienangelegenheit. Mhm. Die ganze Familie kommt da zusammen und jeder hat seine eigene Aufgabe. Und Tenzin hat mir erzählt, er war jeweils zuständig dafür, den Teig auszuwählen.
Okay.
Jede Person in der Familie hat so seine Aufgaben. Ich persönlich bin immer so für die Teigrolle zuständig.
Okay.
Also noch in Tibet?
Ja, in Tibet ist er aufgewachsen, in der Hauptstadt Lhasa. 1990 ist er geboren und mit 5 ist er dann nach Indien geflüchtet mit seinen Eltern.
Warum? Was ist passiert?
Seit 1950 besetzt China, also die chinesische Volksarmee, das Gebiet von Tibet. Sie hatten das Gebiet damals unter ihre Kontrolle gebracht und die Tibeter müssen seither politische Repressionen befürchten. China hat die Überwachung und die soziale Kontrolle ausgebaut und verdrängt die tibetische Kultur immer mehr. Und in der Folge flüchteten Hunderttausende Tibeter nach Indien und Nepal. Und so auch die Familie von Tenzin.
Also sie hatten genug von dieser Repression und Unterdrückung der Kultur.
Ja, auch sie fürchteten sich und entschieden sich dann, Tibet zu verlassen. Tenzin reiste dann mit seinen Eltern und seiner Schwester nach Indien und die Eltern reisten weiter in die Schweiz, während Tenzin und seine Schwester im SOS-Kinderdorf in Dharamsala, das ist in Nordindien, zurückblieben.
Also die Eltern lassen die Kinder da zurück?
Ja, da habe ich auch zuerst kurz gestutzt, habe ich nochmals bei ihm nachgefragt und er blieb da etwas vage, aber er sagte mir, sie beiden Kinder seien zu jung gewesen, um in die Schweiz zu reisen und diesen administrativen Prozess durchzumachen.
Meine Eltern sind 2 Jahre vor mir in die Schweiz gewesen, haben die ganze Asylverfahren durchgemacht.
Und die Eltern hätten dann zuerst diesen Prozess durchlaufen, sie hätten einen Wohnort gesucht.
Anfang des Jahres 2001 haben sie mich dann in die Schweiz geholt.
Und dann Anfang 2001, also 5 Jahre später, holten sie ihn und seine Schwester mit dem Familiennachzug in die Schweiz.
Mhm. Und es sind ja sehr viele Tibeterinnen und Tibeter in die Schweiz gekommen, ins Exil.
Genau, das ist so. Seine Eltern wussten natürlich, es gibt sehr viele Tibeter in der Schweiz. Das war kein Zufall. Kein westliches Land nahm damals so viele Tibeterinnen und Tibeter auf als die Schweiz, und auch heute noch zählt die tibetische Diaspora in der Schweiz zu den größten in Europa. Es gibt zwar keine offiziellen Zahlen, aber man schätzt, dass es ungefähr 8000 Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz gibt.
Die über die Jahrzehnte gekommen sind.
Ja, die Situation in Tibet ist unverändert. Es gibt keine Perspektive für die Tibeterinnen und Tibeter zurückzukehren. Und deshalb war für die Tibeterinnen und Tibeter hier im Exil immer klar, dass sie sich irgendwie integrieren müssen.
Mhm. Für meine Familie ist Integration das A und O.
Also auch Tenzin und seine Familie.
Priorität.
Genau, auch sie versuchen sich möglichst anzupassen. Tenzin hat hier die Schule besucht, er hat die Sprache gelernt, die Kultur. Er hat dann nach der obligatorischen Schule eine Lehre als Grafiker abgeschlossen und arbeitete in einer Werbeagentur.
Okay.
Aber dann gab es so einen Schlüsselmoment. Die Familie kam eines Tages zusammen. Es gibt da immer wieder so Familienzusammenkünfte. Und Tenzin merkte in den Gesprächen, er hat da mit seinem Onkel eine Diskussion geführt, dass ihm plötzlich die tibetischen Worte fehlten. Er konnte nicht mehr richtig teilnehmen.
So ein tieferer, längerer Gespräch, konnte ich nicht richtig teilnehmen.
Und dann wurde ihm klar, dass er sich von seiner ursprünglichen Kultur ziemlich entfernt hatte. Und das schmerzte ihn und hat ihn auch ziemlich erschrocken.
Ich habe mich dann immer mehr und mehr Gedanken gemacht, was ich jetzt, oder?
Und er hat beschlossen, er will sich wieder mehr mit dieser tibetischen Kultur befassen und auch mit der Situation der Tibeter und Tibeterinnen in seinem Heimatland.
Mhm. Was heißt das ganz konkret? Was macht er?
Er ist dann dem Verein Tibeterjugend in Europa beigetreten. Dieser Verein wurde in der Schweiz gegründet. Und dieser hatte zum Ziel, auch wirklich aktiv etwas gegen die politische Lage in seiner ursprünglichen Heimat zu machen. Mhm. Sie haben dann Plakate gemalt gegen die Verdrängung von Tibetern. Sie gingen auf die Straße.
Also richtig aktivistisch.
Ja, genau. Das ist seine Art, seine tibetischen Wurzeln besser zu verstehen. Mhm. Und er kritisiert auch die Schweiz. Ihn stört, dass die Schweiz China alles recht machen will.
Wir sind gleich zurück.
Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Mit der Initiative Sustainable Switzerland fördern wir eine nachhaltige Zukunft für die Schweiz, unseren Planeten und seine Menschen. Unterstützt von den Partnern BCG, BKW, BMW, SAP, Swisscom und UBS. Wie auch du einen Beitrag leisten kannst, erfährst du unter sustainableswitzerland.ch.
Stefanie, also um auf die schwierige Situation der Tibeterinnen und Tibeter aufmerksam zu machen, engagiert sich Tenzin in der Schweiz und geht auch auf die Straße.
Ja, und irgendwann kommt dann die Idee, seinen Verein auch anders zu unterstützen, und zwar mit Essen. Klar, das tibetische Nationalgericht liegt da dann auf der Hand.
Die Momos.
Genau.
Und dann habe ich halt angefangen, in meiner eben Zweihalbzimmerwohnung Momos zu machen, einen Tag vorher. Dann habe ich in meinen Haushaltsgefrieren reingefroren.
Er fängt an, Momos an Festivals und Quartierfesten zu verkaufen. Und das nimmt dann immer größere Kreise. Und er muss sogar Ferientage nehmen vor diesen Festivals, um dann in seiner 2,5-Zimmer-Wohnung Momos zu falten, die er dann am Wochenende verkaufen kann. Also alles sehr stressig auch.
Also am Anfang war es mega cool. Mhm. Irgendwann ist es dann wirklich anstrengend geworden, weil ich so 100% Job noch hatte.
Und er realisiert dann, er kann nicht mehr alles gleichzeitig stemmen.
Mhm, verständlich. Und dann?
Ja, ganz überstürzt, wie er sagt, hat er sich dann ein Lokal gemietet und er hat dort geplant, die Momos zu servieren auch. Aber es hat nicht richtig gut angefangen. Schon bei der Schlüsselübergabe hat er gemerkt, die Lüftung ist veraltet, sie muss ersetzt werden. Und der Umbau dauerte dann ganze 21 Monate, in denen er halt immer die Miete zahlen musste. Und so hat dieser Umbau sein ganzes Erspartes gefressen. Er war zweimal pleite. Seine Eltern mussten ihm aushelfen. Seine Freunde haben ihm beim Umbau geholfen.
Die erste Lüftungsofferte, die ich reingeholt habe, hat so viel gekostet wie mein gesamter Erspart. Das war spannend. Zuerst mal ein Jahr lang da gestanden, ohne Idee.
Wie wir wissen, er schafft es.
Genau. 2017 kommt dann die Eröffnung. Sein erstes Restaurant in einem Zürcher Trendquartier. Und die Leute warteten eine Stunde auf einen Tisch.
Das heisst, der gute Ruf eilte ihm voraus. Also warum läuft dieses Momo-Geschäft so gut in Zürich?
Das ist nicht so eindeutig. Er hat sicher eine gute Falle gemacht an diesen Street-Food-Festivals. Er war schon bekannt, der Name war schon bekannt. Sie sind irgendwie handgemacht, das gefällt den Leuten. Und er konnte sie auch in trendigen Kreisen verkaufen.
Ja. Also man kann sagen, zur richtigen Zeit das richtige Produkt.
Ja, es war ein voller Erfolg. Er konnte expandieren, es gab immer mehr Restaurants. Inzwischen hat er schon 11 Filialen, die heißen Tens Momo. Man kennt jetzt auch schon diesen Namen gut. Und das neueste Ladenlokal konnte er gerade erst eröffnen. Auch über Zürich hinaus gibt es jetzt Restaurants. Und letztes Jahr war er an über 100 Festivals und Events.
Wow. Aber du hast anfangs erzählt, wie dieses Momo-Machen, dass das so eine Familientradition ist, wo die ganze Familie zusammensitzt. Jeder hat seine zugewiesene Aufgabe. Jetzt, wenn man 11 Restaurants hat, geht man von dieser Tradition doch bestimmt gezwungenermaßen auch ein bisschen weg.
Ja, natürlich. Da musste man etwas systematisieren, damit auch die Effizienz stimmt. Tenzin musste die Teigformen vereinheitlichen, auch die Restaurants sehen alle ähnlich aus, also sind ähnlich eingerichtet. Tenzin suchte dann auch eine Produktionsstätte außerhalb Zürichs in der Agglomeration und jetzt über alle Restaurants und in dieser Produktionsstätte hat er mittlerweile 140 Mitarbeitende. Die meisten davon haben einen tibetischen Hintergrund und das macht ja auch Sinn, weil die kennen die Momos und können die alle selber falten.
Also die müssen das nicht mal mehr lernen.
Genau. Mhm. Und in dieser Produktionsstätte produziert er jetzt für seine Restaurants, aber auch neu für den Detailhandel.
Ah, okay. Also, aber das heisst, schon ein Teil ist jetzt maschinell?
Nein, das ist immer noch ganz traditionell, falten die diese Momos von Hand.
Okay. Also das heisst, wenn ich dich richtig verstehe, Stefanie, Tenzin, der setzt heute nicht mehr auf Straßenproteste, auf Aktivismus, sondern er versucht, über das Essen tibetische Kultur irgendwie für ihren Erhalt zu kämpfen.
Ja, genau. Also es geht ja um mehr als Essen. Auch die Restaurants sind mit tibetischen Gegenständen eingerichtet. Da gibt es Gebetsfahnen, Bilder vom Dalai Lama. Er vermittelt dadurch die tibetische Kultur, die von China bedroht wird und sonst droht zu verschwinden.
Aber ist das nicht auch etwas hilflos? Ich meine, salopp gesagt, also mit Momos gegen die chinesische Aggression etwas auszurichten.
Ja, das mag so erscheinen, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, dafür zu kämpfen, die tibetische Kultur zu erhalten. Mhm. Und so will er halt beides verbinden. Er unterstützt auch tibetische Organisationen, Schulen, Künstlerinnen und Künstler. Er setzt sich wirklich stark für die Erhaltung der Kultur von Tibet ein und das macht er halt auf seine Art, also subtiler mit Momos durch den Magen.
Hattest du da den Eindruck, Stefanie, da war auch so eine, da schwingt auch eine gewisse Resignation mit, also bei diesen Exil-Tibetern, dass jetzt auch bei Tenzin zu sagen, ja, einen eigenen Staat werden wir wahrscheinlich in naher Zukunft nicht kriegen, wenigstens retten wir also unsere Kultur.
Ja, sie sind sicher realistisch, also dass es nicht möglich ist, im Moment zurückzukehren. Aber Resignation würde ich das nicht nennen. Es ist eher auch eine Art Aufbruchsstimmung jetzt bei Tenzin da, die tibetische Kultur hier in der Schweiz zu integrieren, aber gleichzeitig auch die Schweizer Kultur zu erfassen und sich hier anzupassen. Und er geht da sicher als gutes Beispiel voran. Mhm. Und im Gespräch mit Tenzin wurde wirklich deutlich, dass es für ihn nicht nur ein Geschäftsmodell ist und auch mehr als Kulturvermittlung. Für ihn persönlich sind Momos eine Möglichkeit, eine Brücke zu schlagen zwischen dieser tibetischen und dieser Schweizer Seite in ihm.
Liebe Stefanie, vielen Dank für deinen Besuch im Studio.
Danke, Marlene, dass ich hier sein durfte.
Und jetzt habe ich wirklich Hunger. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Nadine Landert. Ich bin Marlene Oehler. Bis bald.